Wir haben heute Morgen schon Bestandsaufnahme gemacht in mancherlei Hinsicht, was im Argen liegt bei uns in Europa, in unserer Gesellschaft, auch im Blick auf die Kirchen. Ich glaube nicht, dass man das weiter belegen braucht, dass wir nicht von Kraft zu Kraft schreiten und vor lauter Kraft uns nicht mehr einholen können. Sie merken das in Ihrer Heimatgemeinde, ohne dass ich Ihre Gemeinde kenne. Aber wenn Ihre Gemeinde ist, wie weit über 90% aller anderen Gemeinden bei uns in Deutschland ist, dann nimmt die Gemeinde ab. Wenn man einen Gottesdienst besucht, bei uns in Württemberg, ob das jetzt Baptisten sind, Methodisten, Landeskirchler, wird das Durchschnittsalter um die 60 liegen. Ein paar jüngere Familien bringen das Durchschnittsalter runter, aber in aller Regel sind es Menschen in ihrem Alter oder in meinem Alter, die den Gottesdienst besuchen, die kurz vor dem Ruhestand sind oder im Ruhestand schon stehen. Und wir merken, wie wir als Gemeinde doch eine Situation der Schwachheit erleben. Ohne irgendwelche Finger zeigen zu wollen oder anklagen zu wollen, muss man sich doch fragen, woher das kommt. Glauben Sie mir, es vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht darüber nachdenke, warum das so ist. Kann man das so leicht erklären, auf die Schiene schieben, dass man sagt, ja, wir sind alle wohlstandsverhaftet. Jeder ist an Bestandsbewahrung bedacht. Jeder versucht halt, sein Leben so in den Wohlstand zu gestalten, wie es eben möglich ist. Für die Häuslebesitzer, man putzt im Gartenzeug die Zähne alle 14 Tage, ob das braucht oder nicht. Ja. Sie verstehen nicht, was ich meine. Wie übertrieben wir manchmal mit dem Leben, mit den nebensächlichen Dingen des Lebens beschäftigt sind. Ob das ist, oder ist es ein tieferes geistliches Problem, mit dem wir zu tun haben in unserer Gesellschaft, in unserer Kirche, ist uns unser Zeugnis abhanden gekommen? Wird es uns nicht mehr abgenommen von der Mehrheit der Gesellschaft, was wir sagen, dass wir glauben? Es können noch diese und viele andere Gründe sein, warum wir als Christen in dieser Situation stecken, und wir sind in Deutschland nicht allein. In ganz Europa ist das der Fall. Auf jeden Fall wird uns das, glaube ich, auf jeden Fall von Gott aufs Herz gelegt, dass wir einmal innehalten und uns selbst fragen, warum das so ist. Es ist einfach, die Finger auf andere zu zeigen. Das ist immer der einfachste Weg. Als ich kleines Kind war, hat man uns beigebracht, zeig nie mit dem Finger auf den anderen, das zeigen drei zurück, ja, auf dich selbst. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass Gott uns diese Phase in Europa erleben lässt, damit wir ganz auf ihn zurückgeführt werden. Ganz in die Bedürftigkeit zurückgeführt werden. Dass wir ganz in die Abhängigkeit von ihm zurückgeführt werden. Für Gott wäre es ein leichtes, anderes zu machen, aber er lässt es zu, dass seine Kirche in Europa und in Deutschland diese Phase der Schwäche erleben und erleiden lässt und erwartet auf den Ruf. Komm, Heiliger Geist. Er wartet auf den Ruf. Herr, hilf! Herr, lass wohl gelingen. Er wartet auf den Ruf. Herr, komm, kehr bei uns ein. Kehr das aus, was dir nicht gefällt. Er wartet auf den Ruf, dass wir sagen, mache du uns zu deinem heiligen Volk. Heilige uns nach deinem Sinn. Ist das unser Anliegen? Ich denke, irgendwo im Herzen schon. Aber sprechen wir das aus. Wir beten oft, denke ich mal, bei Ihnen, bei euch auch. Wir beten um eine Erweckung, so allgemein. Aber Erweckung wird nicht kommen, ehe die Buße da gewesen ist. Und ich glaube, dass diese Phase der Schwäche, die führt uns in die Buße hinein, die zwingt uns auf die Knie. Irgendwann in den nächsten 10, 20 Jahren, wenn auch unsere Generation die Kirchenbänke nicht mehr füllt, wird es einen heiligen Rest geben, die wirklich auf die Knie geht. Und sagt, Herr, willst du wirklich, dass dein Zeugnis hier bei uns in Württemberg, in Deutschland ausstirbt? Es ist uns vorgemacht worden. Ich erinnere nur daran, wie von dem Jahr 632 an, innerhalb von einem Zeitraum von 70 Jahren, nicht nur die damals bekannte Welt von den Sklaven erfasst wurde, sondern wie auch das Zentrum des Christentums in Nordafrika ausgelöscht wurde. Ich war immer der irrigen Meinung, dass alle Christen halt abgeschlachtet wurden in Nordafrika von den Muslimen. Das war nicht der Fall. Sie sind umgefallen. Sie waren zu beschäftigt damit, ihren Stand in der Gesellschaft zu wahren. Und als ihnen die Wahl gestellt wurde, wollt ihr eure Position verlieren und Menschen zweiter Klasse werden, als Winnie, als Frauenpflichtige, als Leute, die Kopfsteuer zahlen, als Leute, die nicht vollberechtigte Mitglieder der Gesellschaft seid, wollt ihr das tun und euren Glauben als Christen leben? Oder wollt ihr Muslime werden und euch steht die Welt offen? Das ist ein Großteil der damaligen nordafrikanischen Christenheit, den zweiten Weg gegangen. Das waren gar nicht so viele Soldaten, dass sie das ganze Leben in Nordafrika hätten bewerkstelligen können. Sie haben die Christen gebraucht und sie haben sie gedreht. 70 Jahre, sagt man, hat man gebraucht, um Nordafrika zu einem islamischen Erzteil zu machen. Das ehemalige Karthago, das Gebiet, in dem die Kirchenväter Augustinus, Tertullianus, Cyprianus gelebt hatten, ihre Wirkungsstätten hatten, wo große Impulse für die christliche Kirche, wovon große Impulse hinausgegangen sind. Heute gibt es Gott sei Dank wieder Erweckung in Algerien, unter den Berbern im Gebirge. Es gibt kleine Anfänge, wo Menschen wieder Jesus Christus entdecken, aber die Kirche als Institution war über Jahrhunderte, über ein Jahrtausend verschwunden von der Oberfläche. Und das kann in Europa auch passieren. Und es braucht nicht unbedingt 70 Jahre, seitdem die ersten Muslime zu uns kommen. Es wird nicht nur der Islam sein, es ist auch die Säkularisierung, den Prozess, den wir heute Morgen besprochen haben, das Aufkommen des Atheismus, des Agnostizismus, bis man zu der Situation gelangt ist, wie wir es heute haben, dass viele Menschen unsere Zeit vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben. Was ist unsere Rolle in dieser ganzen Entwicklung? Wie können wir als Kirche in der Schwachheit, als Kirche in der Minderheit tun? Nun sind uns etliche biblische Bilder gegeben. Ich habe gesagt, das ganze Neue Testament geht davon aus, dass die Kirche eine Kirche in der Minderheit ist. Eine kleine Schar, eine kleine Schar. Nicht hochstehend, 1. Korinther 1 haben wir heute Morgen gehört. Nicht viele Weise. Nicht viele, die von Rang sind. Nicht viele Bedeutende. Aber das sind die Leute, die Gott erwählt hat, dass sie das Salz der Erde seien. Und das Licht auf dem Berg. Manchmal sind wir versucht, den Mut zu verlieren, wo wir sagen, was können wir denn noch ausrichten? Die Gezeiten haben sich gegen uns gewendet. Ja. Wir können nicht mehr gegen die Flut anstehen. Die kommt jetzt rein. Und das, was an Ebbe gewesen ist, über die letzten Jahrzehnte in der Kirche, das können wir nicht einfangen. Wir haben nicht die Mittel, Deiche zu bauen, um das jetzt bildlich gesprochen einzudämmen. Aber darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass wir Salz und Licht sind. Und jede Hausfrau weiß, dass ihr manchmal den Vorwurf gemacht wird, sie sei wohl verliebt, weil die Suppe versalzen ist. Ja, das ist die nette Art, das zu sagen, bist voll verliebt, Schatz. Ja, zu viel Salz. Ist auch nicht gut. Jesus will nicht sagen, dass wir uns einschränken sollen im Wachstum, aber er will sagen, dass auch eine Prise Salz sehr viel bewirken kann in dieser Welt. Und das Licht auf dem Berg, er sagt nicht, dass die Gemeinde die Sonne über dieser Welt wird, aber das Licht auf dem Berg, an dem man sich orientieren kann. Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Und dieser Umbruch ist nicht nur vorprogrammiert, der ist voll im Gang. Wir haben es besprochen, Europa schafft sich ab. Wir haben zwei große Herausforderungen. Die Herausforderung der Säkularisierung auf der einen Seite, Atheismus und auf der anderen Seite die Gefahr dadurch, dass unser Kontinent zunehmend vom Islam eingenommen und geprägt wird. Was können wir machen? Wir können auf der Ebene der organisierten Bemühungen im Staat und Politik können wir Dinge unternehmen als Gesellschaft. Und wir können auf der persönlichen Ebene Dinge unternehmen. Auf der offiziellen staatlichen Ebene ist, glaube ich, ein zentraler Punkt, auch gerade zum Schutz der Kirche in Schwachheit, von der Kirche in der Minderheit, ist, dass die Religionsfreiheit geschützt werden muss. Und da müssen wir bei den kleinsten Erosionserscheinungen an diesem Prinzip müssen wir ganz wachsam bleiben. Wir müssen uns im Klaren sein, Religionsfreiheit ist unteilbar. Wenn es Religionsfreiheit gibt, dann gibt es die für alle. Nicht nur für die Christen, es gibt es für alle. Das Prinzip muss sein, weil Religionsfreiheit an sich die Grundfreiheit aller Menschenrechte da ist. Wenn ich die Religionsfreiheit nicht habe, wenn ich die Freiheit nicht habe, meine Beziehung zum transzendenten Gott zu gestalten, dann werden alle anderen Freiheiten innerhalb der zwischenmenschlichen Beziehungen auch eingeschränkt werden können. Denn hier werden Despoten sein, hier werden Menschen sagen, ich bin die höchste Gewalt, und nur wenn ich sagen kann, aber es gibt eine höhere Gewalt. Um Petrus zu zitieren, wir müssen Gott mehr als den Menschen gehorchen. Das ist die Grundbedingung für die Freiheiten, die wir als Menschenfreiheiten kennen. Diese Grundfreiheit muss geschützt werden, und wenn wir merken, dass daran gerüttelt wird, dann muss man seinen Bundestagsabgeordneten anschreiben, muss das zum Thema machen. Wir merken das an Dinge, wo, ich nehme nur ein Beispiel aus dem Jahr 2002, als das Schächtungsverbot aufgehoben wurde, weil islamische Verbände gesagt haben, wir werden nicht gleich behandelt wie andere Religionsgemeinschaften, weil wir nicht schächten dürfen nach unseren religiösen Vorgaben. Da hat das Verfassungsgericht im Jahr 2002 ein Urteil gefällt, dass die Abwägung, das als Religionsfreiheitsprinzip aufrechtzuerhalten, das wiege schwerer als Tierschutzgebote, also müsse man hier an der Stelle den Muslimen dieses Recht eingestehen. Es wurde nicht gefragt, ob das auch wirklich verlangt wird, im Islam ohne Betäubung durch Aderlass zu schlachten. Es gab gar nicht die Möglichkeit zu betäuben in der Antike, so wie wir es jetzt haben. Das wurde nur als kulturelle Tradition übernommen, dass man nicht betäubt hat, und also ergo soll man es nicht dürfen. Aber auf der einen Seite können wir froh sein, dass das Bundesverfassungsgericht an dem Punkt die Religionsfreiheit noch sehr hoch angesetzt hat. Wir können es bedauern, dass es nicht erkannt wurde, dass das eigentlich eine Mogelpackung war. Wir haben ein wachsames Auge darauf zu richten. Wir haben in Straßburg das internationale Gerichtshof, das immer noch Urteile zum Schutz der Religionsfreiheit fällt, zum Beispiel in der Sowjetunion, in Russland. Vor ein paar Jahren wurde die Heilsarmee, die den Status einer Religionsgemeinschaft wieder gewährt, nach einem Urteil des Internationalen Gerichtshofs für Menschenrechte, und auch eine andere Religionsgemeinschaft konnte ihre Tätigkeit fortführen. Also das sind positive Zeichen, die wir auch erkennen dürfen und die wir aber an denen wir festhalten müssen. Zum Thema, wie wir als Kirche in Schwachheit mit dem erstarkten Aufkommen des Islam umgehen sollen, möchte ich noch einige Ausführungen heute Abend machen. Wir wissen, der Muslim ist von Hause aus ein gottesfürchtiger Mensch. Der Muslim, der seinen Glauben praktiziert, meint es auch ernst. Der ist aufrichtig in seiner Unterwerfung unter Allah und er meint es ehrlich und ernst. In aller Regel. Er hat eine andere Ausdrucksweise seiner inneren Überzeugung, als die meisten Christen es haben. Und vielleicht haben wir das auch schon angesprochen, der Moslem fühlt nicht Scham beim Ausdruck seiner religiösen Ansichten und Empfindungen. Eher mit Stolz rollt er seinen Gebetsteppich in aller Öffentlichkeit aus und redet auch in der Öffentlichkeit. Das soll jeder sehen. Das ist nicht bei uns, dass wenn man in der Gaststätte dann zu Mittag oder zu Abend ist, dass man dann sagt, ja, dann lauter ein Bild. Das muss man jetzt wirklich in der Gaststätte dann machen. Inzwischen ist vielleicht auch ein Indiz dafür, dass bei uns sich was verändert. Ich nehme das wahr, dass immer mehr Christen sich trauen, auch in der Gaststätte einmal ein Gebet zu sprechen am Tisch. Und wenn die Bedienung das mitkriegt, dann ist es okay. Also was Positives, dass wir in dieser Hinsicht auch von den Muslimen, die bei uns in aller Öffentlichkeit ihr Glauben manchmal auch zur Schau stellen, etwas lernen können.
Vor Jahren waren mein Mann und die Ingrid und Herbert noch im Thermalbad in Böblingen. Hinterher haben wir uns dann in der Gaststätte dort getroffen und gegessen und dann war es uns wichtig, laut zu beten vom Tisch, alle zu vier. Hinterher kam eine Frau vom Lebensschwimmer und sagte, sie ist tief bewundert, dass sie das macht.
Es ist ein gutes Zeugnis. Christsein in Schwachheit heißt nicht, dass wir uns verbergen müssen. Im Gegenteil. Es gibt den Spruch, die größte Finsternis vermag nicht das kleinste Licht auszulöschen. Im Gegenteil. Je größer die Finsternis um einen herum, desto stärker leuchtet auch das kleine Licht. Und deswegen mache ich uns Mut, auch wenn vieles bei uns abnimmt und schwächer wird, das Licht nicht erlischen zu lassen. Und darauf zu vertrauen, dass auch wenn es finster um uns her wird in der Gesellschaft, wenn die Gottlosigkeit um sich greift, wenn eine andere Art und Weise an Gott zu glauben, wie es im Islam der Fall ist, immer mehr zunimmt, dass wir darauf vertrauen, dass das Licht an sich imstande ist, den Menschen den Weg zu zeigen. Paulus sagt es im Philipperbrief, dass wir wie Leuchtkörper am Himmel scheinen sollen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir in der Finsternis dieser Welt, inmitten eines verkehrten und verdorbenen Geschlechts, schreibt er, dass wir als Lichtkörper am Himmel scheinen sollen, damit die Menschen Orientierung finden können in der Finsternis. Christsein in der Schwachheit heißt nicht seinen Auftrag aufgeben. Das heißt nicht aufgeben im Blick auf die Zukunft, sondern es heißt auf Gott und seine Möglichkeiten zu bauen und mit diesen Möglichkeiten zu rechnen. Und dieses Licht an den, am Himmel, die da so leuchten sollen, nach Paulus, das sind Planeten, nicht Sterne, die ihr eigenes Licht haben, sondern Planeten, die das Licht der Sonne reflektieren. Wir haben ja nicht unser Licht in uns selbst. Jesus sagte seinen Jüngern wohl, ihr seid das Licht der Welt, aber er hat vorausgeschickt, er ist das Licht der Welt. Und wo wir uns in sein Licht stellen, wo sein Licht sich an uns brechen kann, da kann sein Licht sichtbar werden in dieser Welt. Und glauben Sie mir, wir schaffen das nicht, das alles umzudrehen. Der beste Projekt, die beste Idee, jetzt hat unsere Landeskirche wieder einen Wettbewerb. Wer hat die beste Idee? Die beste Idee war schon immer Jesus Christus. Jesus Christus groß machen. Jesus Christus den Menschen präsentieren. Sein Licht an unserem Leben brechen lassen. Ich weiß nicht, ob es Physiker unter uns gibt, aber für mich war das jedenfalls eine ganz neue Erkenntnis, zu wissen, dass ich, wenn ein Objekt sehe oder einen Menschen sehe, dass ich den gar nicht sehe, sondern das Licht, das an ihm gebrochen wird. Und so soll es bei uns Christen sein. Die Menschen sollen nicht uns sehen, sie sollen das Licht, das sich von Jesus Christus her an uns bricht. Und ich glaube, dass es eine große Verheißung für unsere Gesellschaft, auch im Blick auf die Muslime, die zu uns kommen, ist, dass je dunkler es um uns wird und je mehr die Kirche als Institution abnimmt und ihre Funktion verliert, desto klarer werden die Konturen dessen, was Christsein eigentlich heißt. Ich habe mit einem Oberkirchenrat vorgestern Abend, also bevor es hier losging, am Mittwoch, am Dienstagabend, mit einem Oberkirchenrat gesprochen und er hat gesagt, im Blick auf die Kirche, das gilt das Weizenkornprinzip. Das haben wir auch in der TO, in der Theologischen Orientierung von Albert Klingenhaus. Das Weizenkornprinzip vor 2 Jahren zum Jahresfest zum Turmtreff behandelt und dann ein Theo draus gemacht. Er sagt, im Blick auf die Kirche gilt das Weizenkornprinzip. Wenn etwas nicht stirbt, kann nichts wachsen. Es muss manches sterben. Manches, das ein Hindernis für das Evangelium ist. Und da brauchen wir uns nicht davor fürchten, wir brauchen auch nicht Angst haben, sondern mit Jesus Christus und mit seinem Licht rechnen. Es gibt unter den Muslimen, die bei uns sind, viele, die das ernst meinen. Es gibt aber auch viele, die einfach das als völkische Tradition mitgenommen haben, die sagen, ja, in Ramadan, da faste ich, wenn ich muss. Wenn andere Leute drumherum sind und ja, dann halte ich auch durch oder ich gehe am Eid, gehe ich auch bei uns zur Moschee in islamischen Ländern zum Eidgah, also zum großen Gebetsplatz im freien Gelände, wo zigtausend Leute Platz haben, wenn bei den großen Festlichkeiten des Islam sind selbst die vielen Moscheen nicht ausreichend, um die Leute aufzunehmen. Das sagt auch was. Ja. In den islamischen Ländern gehen auch nicht mehr als 10% regelmäßig in die Moschee. Das ist ähnlich wie bei uns. Die Leute in Württemberg sind es 4%, die sagen, sie gehen regelmäßig in die Kirche, ob das jetzt regelmäßig einmal im Jahr an Weihnachten ist oder regelmäßig jeden Sonntag. Das würde nicht gefragt, aber es wurde gefragt, ob sie regelmäßig in die Kirche gehen. Also 4,6% war die letzte Zahl, die ich gehört habe. In vielen islamischen Ländern ist das eine ähnliche Zahl. Wenn eine Stadt wie Peshawar mit 3 Millionen Einwohnern und damals 3 Millionen Flüchtlingen, wenn alle die in die Moscheen gegangen wären, dann wären alle hoffnungslos überfüllt. Manche waren auch hoffnungslos überfüllt, die ganze Straße voll, ähnlich wie in Frankreich, in einem Viertel, das jetzt so gut wie zu 100% islamisch besiedelt ist, freitags. Stellen Sie eigenmächtig Straßensperren auf und die Straßen sind steckvoll mit Leuten, die in Richtung Mekka beten, in der Regel in der Nähe von einer Moschee. Aber was ich sagen will, ist, es gibt Leute, die aufrichtig Gott suchen und auf dieser Schiene auch von Gott gehört werden können in ihrer Suche. Nach meiner Erfahrung sind die meisten Muslime, die sich bekehrt haben zu Jesus Christus, Muslime, die es wirklich versucht haben, auf dem Weg des Islam eine Gottesbeziehung zu bekommen, ihren Frieden mit Gott zu bekommen. Und sind gescheitert am Islam. Manche sogar durch das Lesen des Koran sind auf Jesus aufmerksam geworden. Und haben dann beide geforscht, der Bibel gelesen. Es gibt natürlich auch andere, die sagen von vornherein, der Islam, also das, was heute der Islam für ein Bild von sich gibt, junge Perser zum Beispiel, Iraner, die sagen, das ist die Ayatollahs seit 20 Jahren machen und länger. Da kann ich überhaupt nicht mit, ich brauche eine Alternative. Es gibt beides. Aber es ist wichtig, dass wir merken, ob so oder so motiviert, es gibt nur einen Weg, zu Jesus Christus oder zu einer Beziehung zu Gott zu kommen, und das ist über Jesus Christus und das Licht, das er ausgibt. Was können wir nun als Christen in der Schwachheit bei den Muslimen, die unter uns leben, überhaupt anfangen, anpacken? Was können wir tun? Wie können wir den Umgang mit Muslimen pflegen und vielleicht zu einem sinnvollen Dialog mit Muslimen kommen? Ich möchte an der Stelle ein paar Thesen Ihnen vortragen. Es sind 10 Stück. Und will zu den Thesen auch einige Gedanken noch sagen. Den Thesen zum Dialog bzw. Umgang mit Muslimen. Die erste These können Sie sehen oder soll ich zur Seite gehen oder ich setze mich hin. Sehen Sie? Okay. Der Islam hat als nachchristliche Religion alle Argumente gegen den christlichen Glauben bereits inkorporiert. Als Mohammed seine Botschaft verkündete, war es am Anfang zwar so, dass die Christen und Juden gut wegkamen in den frühen Suren. Da heißt es zum Beispiel an einer Stelle, wenn du etwas nicht verstehst, dann geh zu den Juden und Christen und frage sie, denn sie sind Muslime vor euch. Er hatte diese Schau, dass es nur eine wahre Religion gibt von Adam an und die wurde dann im Laufe der Geschichte von verschiedenen Religionsgemeinschaften verfälscht. Und er sah seine Aufgabe darin, diese wahre Religion zurückzubringen, also die Uhr zurückzudrehen gewissermaßen. All das, was an Fehlern in Anführungsstrichen in der Botschaft des Neuen Testamentes gebracht wurden, die sollten wieder rückgängig gemacht werden. Zum Beispiel, dass Jesus am Kreuz gestorben wäre, dass er für unsere Sünden gestorben wäre, dass er von den Toten auferstanden sei. Das hat er im Laufe seiner Verkündigung immer stärker herausgebracht, dass man kein Christ sein kann im Sinne der christlichen Kirchen und ein wahrer Gläubiger sein, sondern man muss das, was verfälscht wurde, wieder ablegen und dann könnte man ein Anhänger der wahren Religion sein. Die Vorwürfe gegen Christen im Koran, zum Beispiel, die Christen würden an drei Götter glauben. Ich bin oftmals von Muslimen daraufhin angesprochen, du bist doch ein moderner Mensch, gebildet, warum glaubst du an drei Götter? Sag ich, glaube nicht an drei Götter. Doch, du glaubst an drei Götter. Der Koran sagt es. Du glaubst also, der Koran hat recht. Du glaubst, nein, das verstehen wir nicht. Der Sohn Gottes, der Geist Gottes, das ist der eine wahre Gott. Und die Dreieinigkeit, das ist ein Ausdruck für etwas, was wir niemals ganz begreifen können. Aber Gott ist größer als unser Verstand. Und deswegen drückt er sich so aus als Vater, Sohn und Geist. Aber es sind nicht drei Götter. Doch, doch, du glaubst an einen Vatergott, an einen Muttergott, also Maria, Mutter Gottes, und deren Kind Jesus. Jesus sei praktisch hervorgegangen aus der Liaison von zwei, an Mann Gott, Frau Gott und Kind Gott. Da hilft kein Erklären. Wir sagen, das ist so. Steht schon so im Koran. Und wenn du das was anderes sagst, dann versuchst du, mich in das Licht zu führen. Der Islam hat alle Argumente fest eingebaut. Also brauchen wir nicht auf der Argumentationsschiene versuchen, da etwas zu beweisen. Das bringt nichts. Das Zweite, ich bin jetzt bei beide, ein gemeinsamer Nenner innerhalb der Glaubensgebäude von Islam und Christentum ist nicht vorhanden. Man sucht ja im interreligiösen Dialog nach dem geringsten gemeinsamen Nenner. Aber wo wäre er zu finden? Manche Muslime sagen, Jesus ist auch ein wichtiger Mensch, ist ein Prophet. Also wir glauben auch an Jesus, wir glauben an Jesus. Dann könnte Adam auch der gemeinsame Nenner für alle Menschen aller Religionen sein. Also das Haus Abraham, diese Bewegung, die wir heute erleben, es gibt auch in Stuttgart diesen Verein Haus Abraham, die geht davon aus, dass wir den Glauben Abrahams gemeinsam miteinander teilen, sowohl Juden als auch Christen und Muslime. Aber jede Religionsgemeinschaft interpretiert diesen Glauben Abrahams völlig unterschiedlich. Es fängt schon bei Ismael an, wer ist Träger der Verheißung und so weiter und so fort. Es gibt, oder der dritte Punkt, der gemeinsame Nenner ist vielmehr im gesellschaftlich-politischen Raum zu suchen. Was will ich damit sagen? Wenn ich bestrebt bin, mit den Muslimen eine gemeinsame Basis für das gemeinsame Leben zu suchen, dann soll ich nicht versuchen, auf religiöser Ebene diese gemeinsame Basis zu finden, sondern auf der menschlichen Ebene. Wir sind alle Menschen. Und manche Muslime sind edlere Menschen als manche Christen. Ich sage das manchmal ein bisschen flapsig. Es gibt genauso wunderbare Menschen unter den Muslimen, wie es Gott trocken unter den Christen gibt. Das gibt's. Wir kennen alle welche. nur weil wir Christen sind, heißt es nicht, dass wir liebenswürdigere Menschen wären. Es wäre schön, wenn die Früchte des Geistes bei uns so ausgeprägt wären, dass das uns zu einem lieblichen Geruch nicht nur für Gott, sondern auch für andere machen würde. Und wenn das unser Leben und Charakter so prägen würde, dann wäre das, was Gott eigentlich in unserem Leben will, auch Wirklichkeit. Aber die Wahrheit ist, dass es edle Menschen gibt in allen Religionsgemeinschaften. Das ist nicht das Entscheidende.
Vor allem auch wir sind nicht besser.
Ja, wir sind nicht besser. Es ist genauso wie bei der deutschen Bevölkerung, die nicht sich zur Kirche hält. Als Gemeindepfarrer bin ich öfters in Häuser gekommen, zu Geburtstagsbesuchen, anderen Anlässen. Und wenn derjenige nicht in den Gottesdienst kommt, der sagt, also gern Herr Pfarrer, bloß dass ihr es wisst, die sind nicht schlechter wie die, wo im Kirche sind. Ich bin kein Deutsch schlechter, im Gegenteil, ich meine, ich wäre sogar, also ganz wie manche, wo im Kirche sind, wäre sogar ein besserer Mensch. Ja. Dann sage ich, wissen Sie, die Leute rennen nicht in die Kirche, weil sie besser sind wie sie, sondern weil sie erkannt haben, dass sie den Heiland brauchen. Sie haben erkannt schon längst, dass sie Sünder sind. Also sagen Sie mir nichts Neues. Wir sind die Gemeinschaft der Sünder, die bei Gott die Vergebung empfangen. Und deswegen rennen sie. Obwohl, rennen habe ich noch nie eins mehr, aber sie gehen trotzdem noch. Also da gebe ich Ihnen recht. Der gemeinsame Nenner ist im gesellschaftlich-politischen Raum zu suchen. Ich denke, dass im Vereinsleben gemeinsame Projekte zu finden, Aktionen auf örtlicher Ebene, Kooperationen, das sind Begegnungsebenen, wo wir auch mit den Menschen zu tun bekommen.
Der Realismus mit den guten Vorsätzen erscheint ja jedes Jahr zu der Selbstorganisation.
Ja, ja.
Also, ich will noch mehr drin.
Genau, und ich will noch ein bisschen besser werden.
Humanismus bringt es nicht.
Nein, das bringt es nicht. Aber als Menschen müssen wir mit unseren Mitmenschen einen Weg finden, dass wir klarkommen. Und erst wenn das passiert und wir eine Basis haben für die Kommunikation, werden wir auch Öffnungen finden, wo wir auch ein Zeugnis sein können. Das vierte, der Islam ist als gesellschaftlich wahrnehmbare Größe, kennt der Islam nur das Schema von Dominanz und Duldung. Das müssen wir uns klar werden, dass der Islam nicht in Begriffen von Gleichberechtigung oder von Egalität, ja, diese Gleichstellung mit anderen denkt. Der Islam hat das nicht als Teil des Weltbildes, sondern der Islam soll in der Welt dominieren. Wo er nicht dominiert, gibt der Islam sich mit Duldung zufrieden. Was heißt das? Islam heißt Unterwerfung. Wenn Leute sagen, Islam heißt doch Friede, dann ist das nur, kommt schon von der Wurzel Sin Lam Mim, ja, Salam, wie auch im Hebräischen das Shalom kommt, das ist schon die gleiche Wurzel, aber Islam ist der Zustand des Friedens, der durch Unterwerfung hervorgebracht wird. Also wenn wir das mit Frieden vergleichen, dann müssen wir den antiken Friedensbegriff bemühen, wie etwa bei der Pax Romana, der römische Friede. Wie wurde der aufgerichtet? Wie hat der Römer den Frieden hier, und wir heute Mittag waren wir auf Limes, was war da? Ja, eine Mauer. Innerhalb der Mauer haben Soldatenstiefel und ich werde die öffentliche Ordnung aufrechterhalten. Und alle, die nicht nach römischem Prinzip leben wollten, wurden unterdrückt, radikal. Außerhalb der Mauer haben sie dann immer wieder versucht, so wie wir es gelesen haben auf den Schautafeln, die haben mal einen Kriegszug nach außen, um noch ein Gebiet zu befrieden. Das römische Reich hat die Gebiete befriedet, die Germanen unterworfen. Und das ist genau das Konzept von Befriedung, Frieden im Islam, die Unterwerfung unter Allah. Und weil die ganze Welt Allah unterworfen werden soll, ist das das oberste Prinzip, wofür der Muslim arbeiten muss, dass dieser Zustand auch eintritt. Aber der Muslim ist von Anfang an, von Mohammed an, ein sehr praktisch denkender Mensch. Und er weiß, es kann nicht alles sein, was sein soll. Jedenfalls noch nicht. Es braucht Zeit. Und deswegen an den Ausdehnungsgrenzen des Islam, vielleicht haben Sie vom 1040-Fenster mal gehört, also von Marokko im Westen bis Indonesien im Osten und von der Sahelzone im Süden bis Türkei und Zentralasien im Norden, das ist das klassische Ausdehnungsgebiet in den Längen- und Breitengraden 1040. Das ist der Ausdehnungsbereich traditionell des Islam. Und überall an den Rändern Krisens. Überall. Ob das Bosnien, Kosovo ist, oder ob das in Mali, oder ob das in Kamerun, traditionell ein christlich geprägtes Land, jetzt das Boko Haram im Norden, hat alles unsicher gemacht, unsere Missionare mussten das Land verlassen oder in den Süden gehen, zumindest. Ob das in Indonesien ist, Indien, überall, wo Muslime auf Andersgläubige treffen, Krise. Warum? Weil der Muslim, sobald er an die Hälfte der Bevölkerung herankommt, erwächst für ihn die Pflicht, die Gesellschaft nach islamischem Muster zu gestalten. Wenn er eine kleinere Minderheit ist, dann ist es egal. Die ersten Gastarbeiter, die aus der Türkei zu uns gekommen sind, die haben fröhlich ihren Bockwurst am Kiosk gegessen, was für ein Fleisch drin war, haben wir nicht gefragt. Und haben ein Bier dazu getrunken. Sie waren auch nicht im Haus des Islam, im islamischen Dara Islam, wo der Islam die Unterwerfung unter Allah vollzogen ist, sondern sind in Dara al-Harb, im Haus des Schwertes, wo Allah noch nicht regiert. Also müssen sie auch sich nicht nach Scharia und anderen Gesetzesvorschriften des Islam richten und verhalten. Das fünfte, die Lösung für das Zusammenleben in Deutschland und Europa liegt darin, klar zu formulieren und zu kommunizieren, dass die Scharia nicht kompatibel mit dem Grundgesetz ist und deswegen nicht zur Anwendung kommen kann. Das ist in einer ersten Phase. Solange die Muslime in einer Minderheit sind, dass wir das einfach klar kommunizieren und wenn sie das nicht durch Abstimmungen sowieso herbeiführen können, dann ist es klar zu kommunizieren, ihr seid in der Situation, dass ihr nicht dominieren könnt. Seid in Minderzahl. Und dann akzeptieren sie das. Also die meisten Muslime würden sich sogar freuen, wenn unsere Regierung einmal sagen würde, Leute, die Scharia, die könnt ihr in Saudi-Arabien haben. Aber bei uns gibt sie nicht. Sie ist nicht kompatibel mit unserer Gesetzgebung. Und wenn ihr hier leben wollt, dann müsst ihr das akzeptieren. Die Gesetze unseres Landes sind so, dass man Hände nicht abhacken kann wegen Diebstahl. Und dass man die Frau nicht bis zum Kopf in die Erde hinein begraben kann und steinigen kann mit Steinen gegen den Kopf. Das geht bei uns nicht. Das kommt gar nicht in Frage. Das müsste klar kommuniziert werden. Die meisten Muslime würden sagen, ja, das wollen wir auch nicht. Und wir sind froh, dass da hier Klarstellung gezogen wird. Der Traum von einer islamkompatiblen Gesellschaft in diesem Sinne kann es nicht geben. Der Islam muss sich an das Konzept der Trennung von Staat und Religion anpassen. Wir reden wieder von der öffentlichen Ebene. Also es ist nicht unser persönlicher Beitrag, sondern was wir als Gesellschaft leisten müssen. Feuer und Wasser kann man nicht vermischen. Und die Unterschiede sind zu groß, als dass ein friedliches Nebeneinander gewährleistet wäre, wenn man sagen könnte, ihr lebt nach eurer Fassung und wir leben nach unserer. Deswegen sage ich es auch in aller Deutlichkeit. Es geht noch viel weiter. Es gibt einen Skandal in Großbritannien. Der Bahnhofsband hat das ausfindig gemacht, dass alles Fleisch, das in den Supermärkten verkauft wird, dass potenzielle muslimische Käufer kaufen müssen, das Fleisch muss ein Siegel tragen, wenn es halal ist. Und der islamische Extremismus in Großbritannien wird zu einem nicht unbedeutenden Teil vom Stempelgebühr für diese Fleischbeschauung finanziert. Das sind nicht nur Millionenbeträge im Jahr, wenn man denkt, wie viel Hunderte von Tausenden von Tonnen Fleisch verkauft wird. Und wenn das Rinderhack ist, was für den englischen Markt gedacht ist, oder ein Rindswurst, oder ein Steak, oder sonst irgendwas, was ein Moslem dann vielleicht kaufen will, muss das von Staats wegen ein Siegel tragen und das muss von einem islamischen Verband verliehen werden. Und nicht, dass hier die Lebensmittel entwickelt werden. Also das sind Entwicklungen, die es bei uns noch nicht gibt, aber wer weiß, was da kommt. Wir haben auch, das würde zu weit führen, in den Moscheebau hineinzugehen, das kann man vielleicht an einer anderen Stelle. Die konsequente Durchsetzung dieses Prinzips zur Trennung von Staat und Religion wird von der Mehrheit der Muslime in Europa mit Begeisterung aufgenommen werden. Sie sind in der Regel nicht hierher gekommen, um unsere Gesellschaft zu unterwandern oder zu untergraben. Die meisten, die kommen nicht. Es gibt sicher welche, die mit einem missionarischen Bewusstsein kommen, die auch entsendet werden. Es gibt riesengroße missionarische Vereinigungen in der islamischen Welt. Ich habe auch mit solchen Missionaren in Pakistan gesprochen, die für ein halbes Jahr nach USA gehen, um Missionen zu betreiben und so weiter und so fort. Das gibt es, aber die meisten, die kommen hierher, weil sie es satt haben, in ihrem angestammten Land. Gestrichen voll haben sie es von dem Leben in dem System, in dem sie groß geworden sind. Und sie würden sich freuen, wenn hier ganz klar durchgesetzt wird, dass eine Trennung von Religion und Staat vollzogen wird. Bei Erhaltung der Religionsfreiheit, das ist achtens. Religionsfreiheit ist das Fundamentalste aller Menschenrechte und gilt für alle. Sie bezieht sich aber auf die religiöse Anschauung der Person, nicht auf vermeintliche Rechte gesellschaftlich formierter Gruppen. Das war ein langer Satz. Was heißt das? Ich kann als Einzelperson Religionsfreiheit für mich vom Staat einfordern. Wenn ich zum Beispiel sage, mein Glaube erlaubt es mir nicht, Kriegsdienst zu leisten, zum Beispiel die Zeugen Jehovas, dann kann ich in einem Staat, wo Religionsfreiheit herrscht, wie bei uns, im Gegensatz zu Georgien etwa, wo die georgisch-orthodoxe Kirche es verlangt, dass man Kriegsdienst leistet, dann kann ich keine Ersatzleistung anbieten und sage, gut, ich gehe dann eben 5 Monate länger als die Militärdienstzeit in ein wohltätiges Projekt, so wie es bei uns mit dem Ersatzdienst geregelt war. Aber ich kann nicht als Verband sagen, wir als Muslime haben ein Recht darauf, unser Glaube in dieser Art und Weise auszuführen. Verstehen Sie den Unterschied? Es ist ein persönliches Recht und nicht ein institutionelles Recht. Und das, was wir erleben, gerade durch das Klappern, die großfinanzierten Dinge, die lanciert werden in unseren Gerichtshöfen, also das Kopftuchurteil zum Beispiel, da sind sie 10 angeblich 15 Jahre lang. Richter Ludin als Afghanin, die dann sich hergegeben hat für diese ganze Sache, wie viel Geld wurde da in die Hand genommen, um dieses Anliegen bis zum obersten Gerichtshof zu bringen. Im Augenblick prüfen die Länder, wie das Urteil jetzt umgesetzt werden kann, sprich umgedreht werden kann. Neuntens, um eine Eskalation zu verhindern, muss jetzt politisch gehandelt werden. Ich denke hier an das Buch von Udo Ulfkotte, Der Krieg in unseren Städten. Das Szenario, dass er der Teufel, den er an die Wand malt, was kommt, wenn nicht politisch agiert wird, wenn wir es zulassen, dass der Islam verghettoisiert und sich nicht anpasst an unsere Gesellschaft, dann ist es klar, was am Ende dabei rauskommen muss. Parallelgesellschaften, Gruppierungen, die sich nicht nur gegenseitig nicht kennen, sondern sich gegenseitig auch nicht leiden können. Und da ist der gesellschaftliche Streit vorprogrammiert. Und letztens, eine entspannte Beziehung zwischen Muslimen und anderen wird es erst geben, wenn Muslime öffentlich und in den Hinterzimmern der Moscheen ihr Einverständnis geben, dass sie nach eigener islamischer Vorstellung in Deutschland, in Europa, in Dar al-Harb sich befinden, im Haus des Krieges, im Haus des Schwertes, und das islamische Recht nicht zur Anwendung kommen kann. Sie leben nicht im Dar al-Islam, im Haus des Islam. Das sind jetzt 10 Thesen, die das allgemeine Verhalten unserer Gesellschaft im Blick auf das Islam vielleicht in eine gewisse Richtung bringen könnte, die uns für die Zukunft Abhilfe schaffen könnte, im Blick auf die Problematik, die auf uns zukommt. Sind wir, ja? Ja, das ist alles nur, bis es zu einer demokratischen Mehrheit für andere Position gegeben hat. Ja, das ist klar. Alles, was Sie gesagt haben, ist nur vorläufig. Das ist alles aus der Gesellschaft, aus der gesellschaftlich-politischen Ebene. Und nun zum Schluss.
Ein
Hinweis erhält lassen, dass sie nach eigener Vorstellung im Dar al-Harb
Nein, das islamische Recht darf nur in Dar al-Islam behauptet werden. Ein Muslim, der nicht in Dar al-Islam lebt, muss nicht fasten. Das ist rechtlich festgehalten in der Schrift. Einer, der nicht in Dar al-Islam lebt, der muss auch nicht fünfmal am Tag beten. Er darf so leben, wie es für ihn am günstigsten ist, denn das oberste Gebot der islamischen Rechtsprechung ist, dass die Sache des Islam vorankommt und dass der Moslem den größtmöglichen Schutz genießt. Und wenn es außerhalb des Hauses des Islam ist, in Dar al-Harb, dann muss er sich auch sogar manchmal verstellen. Takia wird es genannt, damit er nicht Nachteile für sein Muslimsein in Kauf nehmen muss. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen involviert, aber das ist nach dem Prinzip von Al-Fiqh, also die islamische Jurisprudenz, ist das ganz ausgetüftelt, was gilt in einem Gebiet, das unter islamischer Herrschaft steht, und was gilt allgemein außerhalb.
Aber
wenn das ist der Grund, dass wir in einer kleinen Heimstadt in einer Schule wohnen, da wurden also zwei Schüler, muss da eine Schule und den Standort, dass sie eine gewählt haben. Ja, das kommt bei uns mit Sicherheit auch in großen Betrieben, wo mehrere muslimische Angestellte da sind, dann wird es kommen, dass sie sagen, ich muss 40 Minuten Pause kriegen, wenn Gebetszeit ist. Denn das verlangt meine Religion. Und wenn unsere Politiker das nicht wissen, dass das gar nicht stimmt, außerhalb des Hauses des Islam, dann geht man normalerweise bei uns in vorauseilender Gehorsam sozusagen und sagt, okay, wir richten das ein für die Muslime, dann ist deine Schichtzeit ein bisschen länger und dann fangen die anderen ein bisschen später, dann ist alles ein bisschen kompliziert für den Betrieb und wie wir das hingeschaukelt kriegen, wissen wir nicht, aber wo der Wille ist, ist ein Weg und das wird kommen, bin ich überzeugt. Auch in den Schulen wird es kommen, wenn die Ersten den Anspruch stellen, dann wird man hier mit großer Sicherheit sagen, wird man dem Wunsch entgegenkommen.
Das liegt vielleicht immer, wenn wir einfach die Zeit erwischen, Möglichkeit haben, zwei Tage und so weiter, in die Kirche zu gehen, dann muss man den Muslimen auch ihre eigenen Dinge ermöglichen.
Das ist ja jetzt schon in der Bundespolitik ist es schon ein Thema. Die Grünen haben auch schon einen Vorstoß gemacht. Man kann auch Pfingstmontag zum Beispiel besichten. Das hat auch schon die FDP schon gesagt, aus anderen Gründen, um volkswirtschaftlich mehr Steuereinnahmen zu haben. Man hat ja sowieso genug Feiertage im Jahr in Deutschland. Also könnte man religiöse Feiertage nochmal streichen. Aber die Grünen sagen, nee, wir können ja die verschieben. Und dann geben wir halt für Mohammeds Geburtstag einen Feiertag oder den Eid ist, dann machen wir einen allgemeinen Feiertag im Sinne der Gleichberechtigung. Und ich meine, wenn die Muslime mal ein Viertel der Gesellschaft sind, wird man keinen Weg dran vorbei finden. Aber das ist jetzt eigentlich nicht das Hauptanliegen, das ist nur das, was wir vielleicht im Allgemeinen in unserer Gesellschaft jetzt noch tun könnten, um eine möglichst gute Ausgangsbasis zu haben im Gespräch mit den Vertretern der Islamverbände zum Beispiel. Aber um unser eigentliches Thema vom Anfang des Abends heute Abend nochmal zu rekapitulieren. Auf diese Weise erzeugen wir vielleicht gesellschaftlichen Frieden. Auf diese Weise gewinnen wir nicht die Muslime für Jesus Christus. Und da müssen wir in uns selbst die Unterscheidung vornehmen. In welchem Sinne handle ich, wenn ich jetzt als Ortschaftsrat im Blick auf Moscheebau Stellung beziehen. Das ist eine Ebene. Die andere Ebene ist, nehme ich den Moslem, der bei mir wohnt, als Mitmenschen wahr, als von Gott geliebten Menschen, für den Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, für den er ans Kreuz gegangen ist, und nehme ich ihn wahr als einer, der nicht nur erlösungsbedürftig ist, sondern erlösungsberechtigt ist in Gottes Augen. Und habe ich diese Liebe zu meinem Nächsten. Wissen Sie, Kirche oder Gemeinde in Schwachheit hat eine ganz markante Seite. Und das ist, wenn man das Ganze von der Liebe her denkt. Die Liebe hört niemals auf, sagt Paulus. Auch auf dem Sterbebett, in höchster Schwachheit und Gebrechlichkeit, kann ich noch lieben. Die Liebe verlangt von mir nicht Kraft. Und auch die Gemeinde in Schwachheit, die das Licht Jesu Christi in diese Welt hineinspiegelt, ist eine Gemeinde, die die Liebe Jesu Christi in diese Gesellschaft hineinspiegelt. Im Grunde ist das vielleicht eine Binsenweisheit. Das weiß jeder. Muss man niemandem sagen. Aber wir müssen uns alle immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass die Zukunft der Christenheit in Europa direkt davon abhängt, inwiefern die Liebe und das Licht Jesu Christi durch uns kanalisiert wird in unsere Gesellschaft hinein. Und ich habe viele Zeugnisse von Ihnen in diesen anderthalb Tagen, die wir beieinander sind, bereits gehört, wie viel Liebe da geflossen ist, wie viel Sie als Senioren des offenen Abends, als Hauskreise des offenen Abends, sich eingebracht haben und heute noch einbringen für Menschen, die verloren sind. Unter anderem auch für die Muslime. Und das ist der Schlüssel, dass wir in dieser Spur bleiben. Und diese Spur ausbreiten, ausbauen und uns dessen bewusst werden. Wir werden mit Projekten und groß angelegten Aktionen, werden wir das nicht erreichen. Aber wo die Liebe Gottes in Jesus Christus durch uns hindurchkommt und andere Menschen erreicht, da kann neues Leben beginnen. Vielleicht haben Sie das Buch von Dolphys Schäf gelesen, Allah, mein Vater, auf Englisch, I dare to call him father. Dolphys Schäf lebte in einem kleinen Ort zwischen Peshawar und Islamabad und wir sind oft an ihrem Haus vorbeigefahren. Sie wohnte direkt neben einer archäologischen Ausgrabungsstelle, erinnert ein bisschen an das, was wir heute gesehen haben von den Römern. Nur das, was dort neben ihrem Garten war, das war von den Mogulen. Und die Pakistanis, die gucken solche Dinge normalerweise nicht an, aber die Ausländer, die halten da und gucken sich diese alten, lustgärten, heruntergekommenen, erodierten, zusammengebrochenen Lustgärten der Mogulen an. Und so kam es, dass ein Missionars-Ehepaar immer wieder dort Halt gemacht hat und einfach einen Spaziergang durchgemacht hat und dieses Paar immer wieder gesehen haben in ihrem Garten. Und da haben sie sich angesprochen. Diese Frau war so verdutzt, verblüfft, dass jemand sie anspricht. Sie war ja eine Ausgestoßene, eine Geschiedene, eine, die hinausgeworfen worden war, die keine sozialen Kontakte mehr hatte. Sie ist in ihrem Haus als höherstehende Frau eines hohen Offiziers für das leibliche Wohl war gesorgt, aber soziale Kontakte hatte sie keine gehabt. Und diese Missionare haben sie angesprochen. Sie hat sie eingeladen. Kommen Sie doch rein. Und über die Zeit haben sie eine Beziehung aufgebaut. Und irgendwann hat Balthi Schäf mit ihrem ganzen Leib ausgepackt. Wo Gott Frauen da war. Und hat gesagt, was es für sie heißt, eine Verstoßene zu sein. Eine Nichts. Eine Versagerin. Sie konnte ihren Mann nicht zufriedenstellen. Ihre eigene Familie wollte nichts mit ihr zu tun haben. Und dann ist die Nasfrau ihren Arm und legt den Arm um ihre Schulter. Und dann brach der Damm vor den Tränen los. Und Balkis Schwäg konnte zum ersten Mal ihre Trauer zum Ausdruck bringen und Annahme erfahren. Eine Berührung aus Liebe. Das war der Schlüssel dazu, dass Balkis Schwäg zu Jesus Christus gefunden hat. Und wir reden es immer wieder in der Welt des Islam, wo Menschen echte christliche Nächstenliebe erleben, dass sie die Sehnsucht danach bekommen, dass auch sie diese Liebe in ihrem Herzen haben können. Ich danke Ihnen.